What if I'm broken?
Good, because I feel like an absolute cliché.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Fernseh- und Serienbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we think it's better not to shit where we want to eat.
Right.
Right. Willkommen, willkommen zurück, hoffentlich. Zwei Dinge vorab zu diesem Podcast. Erstens, wir sind nicht spoilerfrei.
Mm-mm.
Ihr solltet also diese Staffel gesehen haben, die wir heute besprechen. Was durchaus sein kann, weil die Abrufzahlen waren gigantisch.
Ja.
Für Prime Video. Video. Und zweitens haben Anne und ich vorher nicht darüber gesprochen, wie die jeweils andere den Podcast.
Den also, Podcast finden wir gut.
Wie findest du denn diesen Podcast? Ja, ich finde den auch sehr gut. Super. Also, das war eine kurze Folge. Würde es um den Podcast gehen? Und sehr selbstreferenziell. Nein, wir haben da vorher nicht darüber gesprochen, wie die jeweils andere die Staffel dieser Serie denn findet. Das heißt, es ist auch ein Blackbox für uns.
Mhm.
Und heute sprechen wir nämlich über welche Staffel welcher Serie, Anne?
Wir sprechen über die erste Staffel von Off Campus.
Jawohl. Könnte man von gehört haben, weil ein ziemlich großer Hit für Prime Video, right?
Right.
Ich war mal kurz im Internet.
Ach, du auch?
Und ja, ich auch. Wir können ja mal die Zahlen abgleichen.
Okay.
Also ich habe gelesen, dass in den ersten 12 Tagen nach Erscheinen dieser Staffel die ganze Staffel 36 Millionen Mal geklickt wurde.
Das deckt sich mit meiner Recherche. Ja.
Ja, Wikipedia.
Es gibt auch andere Informationsdienste und
korrekt.
Quellen im Internet.
Natürlich. Wer sagt, dass ich bei Wikipedia war? Jedenfalls ist es der dritterfolgreichste Start einer Eigenproduktion für Prime Video. Die zweite Staffel war schon vor Ausstrahlung beauftragt und die dritte ist es jetzt auch schon.
Oh, das wusste ich nicht. Soweit habe ich nicht gelesen im Internet. Interesting.
Soweit hast du dich runtergescrollt.
Okay.
Ja, so, also das habe ich wohl auch schon gelesen. Die zweite ist noch gar nicht abgedreht und die dritte ist schon in Auftrag.
Okay.
Es basiert ja auch auf einer Romanreihe und dort gibt es schon diverse Bände plus Spin-off-Reihen. Es ist ein Universum, das da erschaffen wurde. So. Völlig untypisch, eigentlich ist ja die erste Frage unserer Folgen, ist ja immer, dass ich dich frage, wie hat's dir denn gefallen, Anne?
Ja, und ich muss immer als Erste aus der Deckung kommen.
Ja, dafür muss ich zwei Zitate haben, weil du mal zuerst dran bist.
Ja, okay, fair enough. wir hatten ja beide Off Campus noch nicht gesehen.
Korrekt.
Also, wir beide haben ja auch den Deal, also bei Filmen nicht, sondern bei Serien haben wir den Deal, dass wenn man es absolut unerträglich findet, weil ne, life is short, Lebenszeit ist begrenzt,
yes,
dass man die Staffel dann nicht zu Ende gucken muss. So, jetzt habe ich dich auf eine falsche Fährte gelockt, weil ich habe nicht zu Ende geguckt. So, ich habe Off Campus komplett gesehen. Es sind 8 Folgen, die sind roundabout so um die 50 Minuten. Also das ist schon ein bisschen Lebenszeit, die man da investiert.
Ist
nicht, wie man so schön sagt, snackable. Also das sind jetzt nicht so 20-minütige Folgen, die man so weginhaliert und zack, ist schon alles vorbei. Nee, da investiert man schon ein bisschen Lebenszeit rein. So. Und ich sag, wie es ist.
Mhm.
Ich konnte das gut gucken.
Mhm.
So, das ist gefällig inszeniert, da ist viel Musik bei, es gibt viel Splitscreens, also das ist von der Machart her, ist das gut zu gucken, man ist gut unterhalten.
Ja.
Und ich sag mal so, wenn man das Hirn ausschaltet, wollte ich schon sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber wenn man nicht sehr kritisch mit den Inhalten umgeht, sondern das auf eine oberflächliche Entertainment-Art konsumiert, dann hat man, glaube ich, eine gute Zeit. das Versprechen, was zu Beginn gegeben wird, ist ja auch, also die erfinden das Rad ja auch nicht neu. Wir sind an einem College, also Highschool- und College-Komödien, in denen es meistens um Sex geht oder eine Fake-Beziehung und so. Also man spürt ja schon richtig, man spürt die Freude, man hat die Vorfreude, man weiß, was für ein Spaß auf einen zukommt.
Ja.
Weil, kurz erklärt, Eishockeyspieler und Captain der Mannschaft und der coolste Boy am Campus ist Garrett Graham. Der muss ganz dringend eine Philosophieprüfung bestehen, weil wenn er die nicht besteht,
ja,
kann er nicht mehr weiter Hockey spielen.
Ja.
So, und the Brain, Hannah Wells, ist super gut in Philosophie und in allem anderen auch. Die hat aber einen Crush auf einen anderen Boy, einen coolen Musiker, Justin Cole, der aber überhaupt kein Interesse an ihr hat.
Mhm.
Und jetzt gehen Garrett und Hannah einen Deal ein. Garrett sagt, du gibst mir Nachhilfe in Philosophie und hilfst mir, dass ich diese Prüfung bestehe. Und ich helfe dir, Justins Aufmerksamkeit zu erregen, weil,
jawohl,
wir kennen das Spiel. Man will ja immer das, was man nicht haben kann. Und wenn Hannah Wells vermeintlich mit dem coolsten Typen am Campus liiert ist, nämlich mit Garrett Graham,
mhm,
dann findet Justin Cole sie auf einmal doch interessant. So, das ist die Prämisse, das ist der Erzählmotor und das funktioniert natürlich wahnsinnig gut, weil wir alle wissen, zu Beginn ist es eine Fake-Beziehung, aber natürlich werden diese beiden Menschen ehrliche, tiefe Gefühle füreinander entwickeln.
Natürlich.
Und das ist the fun of it. So, also, das funktioniert alles gut.
Yes.
Aber, Lisa, aber wirklich, oh, ich tue mich echt schwer. Es werden bei Off-Campus Themen angesprochen.
Mhm.
Also nicht nur angesprochen, die sind in die Dramaturgie eingebunden. Da geht es um Backstory-Wounds, also um etwas, was in der Vergangenheit der Figuren liegt und massive Auswirkungen auf ihre Gegenwart hat.
Mhm.
Wir reden von einer Vergewaltigung. Hannah wurde vergewaltigt. Wir reden von häuslicher Gewalt.
Ja.
Garretts Vater, Phil Graham, ein gefeierter Eishockeystar, ist der verprügelt seine Frauen. So, also Garretts Mutter und jetzt auch offensichtlich die neue Frau an seiner Seite. Und das sind Themen, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich finde, dass die für mein Empfinden adäquat in diese Erzählung, in dieser Erzählung aufbereitet werden.
Mhm.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, nicht so richtig. Und da würde ich gerne mit dir drüber reden, weil wir sind beide Geschichtenerzählerinnen, wir sind beide Drehbuchautorinnen.
Ja.
Und wir wissen auch um die Verantwortung, die man als Storyteller hat, dass man sorgsam, achtsam mit Themen umgehen muss und sie nicht nur als dramaturgischen Motor benutzen darf und dann droppt man die wie so eine heiße Kartoffel, wenn die ihre dramaturgische Funktion erfüllt haben. Und ich finde Vergewaltigung und häusliche Gewalt, wow. Also da haben sie ja wirklich, da haben sie sicher schon zwei Traumata rausgepickt, die ja schwerwiegen für mein Empfinden. Und darum bin ich ganz hin und her gerissen. Also ich kann verstehen, dass Off-Campus ein großer Erfolg war, dass viele, viele Millionen Menschen das gerne gesehen haben. Aber ich muss so ein bisschen scharf durch die Zähne einatmen bei manchen inhaltlichen Entscheidungen. So, jetzt habe ich sehr, sehr, sehr lange hier meinen Prolog gestaltet. Jetzt möchte ich gerne wissen, Lisa, wie hat dir denn Off-Campus gefallen?
Ja, danke für deine ausführliche Darlegung. Weil da deckt sich sehr viel mit meiner Wahrnehmung tatsächlich. Also ich habe es auch ganz geguckt. Ich habe auch große Fragezeichen an diese Backwounds gemacht, die großen, also die massiv sind. Und auf der anderen Seite auch die Frage, es war sehr viel, also man möchte dann auch College-Rom-Com, man erwartet das,
mhm,
aber du musst in irgendeiner Form nochmal origineller was, du musst irgendeinen originellen Dreh dabei haben, sonst ist es nur schon mal gesehen und ich hatte hier sehr oft das Gefühl, dass es versucht, nicht das Klischee zu sein und ist es dann aber am Ende doch. Mhm. Und viele Momente, in denen es dann, also es hilft, in vielen Momenten wurde dann auch ausgesprochen, dass das ja so ein Klischee ist. Mhm. Aber das hilft nicht, finde ich. Also nur weil die Serie sich selber dessen bewusst ist, dass sie gerade ein Klischee bedient, das ändert nichts daran, dass sie ein Klischee bedient. So, deswegen auch mein Zitat mal direkt kurz erklärt. Mhm. Good, because I feel like an absolute cliché. Yeah, because it is a cliché. So, und ich habe mich aber viel, halt, und das ist eine Frage, die ich auch gerne besprechen möchte, schwer getan zu sagen, ist es zu viel oder ist es genau richtig und deswegen funktioniert es, weil man eben dieses Genre bedient. Ist die Klickzahl so hoch, weil es eben so das Klischee bedient? Und ist das dann auch quasi, was heißt in Ordnung? Ne? Also ich meine, wer sagt, was ist gut, was ist schlecht, was ist in Ordnung oder nicht? Es funktioniert ja. Ich merke nur, dass ich mich daran gestoßen habe, wie viel davon dann doch gefühlt schon 100-mal passiert ist und gesehen wurde. Und habe auch so eine Frage, über die ich gerne sprechen möchte, die ist, verkleidet sich viel in dieser Serie unter, aber wir haben ja auch noch, also wir machen es ja anders und wir sind moderner und wir treten aus gewissen Klischees heraus. Tut es aber nicht wirklich. Also, was ich noch gefährlicher finde, so zu tun, als würde man eigentlich eine modernere Perspektive auf gewisse Themen. Ich nehme jetzt mal das Thema Consent. Mhm. Das wird ja sehr, sehr fokussiert und sehr positiv auch also erzählt im Sinne von richtige Message, das meine ich mit positiv. Also der doch sehr im Klischee verhaftete Dean De Laurentiis, der blonde, superschöne Hockeyplayer, der die ganze Zeit Casual Sex hat mit allen Frauen, ist total consent-aware und gibt das auch als Ratschlag an Garrett. So, wo ich sagen würde, yes, nice, well done, das ist anders. Mhm. Ist Dean aber nicht trotzdem einfach nur wieder ein Klischee, weil wir gucken halt wieder einem blonden, stereotypen Mann zu. Oder geht's nicht anders, weil wir sind halt in diesem Genre und das Beste, was man machen kann, ist, man lässt es erstmal so aussehen und dann packt man da aber eben was anderes hinein und kann, wie so ein trojanisches Pferd, wie so ein trojanisches, so trojanische Rom-Com-Soap. So.
Wir haben hier gedenkt bei trojanisches Pferd.
Ja, so. Mhm. Da, es hat viel geknirscht. Also ich saß auch sehr viel mit so sehr gerunzelter Stirn vom Fernseher.
Und, auch so mit so verschränkten Armen vor der Brust. So wie jetzt gerade.
Ja, natürlich. Okay. Natürlich.
Anstrengend.
Nee, es geht ja nicht. Wie soll ich denn da die Chipstüte halten? Ach so, also, es geht ja nicht. Aber ja, also ich habe sehr viel, gehadert und hadere immer noch.
Mhm, ich auch. Ja. Mm. Ja. Mm. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, muss man immer das Rad neu erfinden, ne? Also same, same, but different. Mm. Wir mögen ja, also wir, damit meine ich die Menschheit, wir alle, mögen ja durchaus Geschichten, die uns bekannt vorkommen. Da ist ja auch Klischee in dem Sinne gar nicht so verkehrt. Im Sinne von, es ist etwas, was einem bekannt ist.
Ja.
Schön ist es, wenn Klischees gebrochen werden,
jawohl,
weil das Bekannte dann um eine weitere Facette erweitert wird. Yes. Das ist toll.
Yes.
So. Aber an sich ist ja Klischee oder in Klischees zu erzählen, also würde ich nicht pauschal als schlecht abtun, weil hoher Wiedererkennungswert. Mhm. Und das meinte ich ja auch vorhin mit, ach, wir sind am College und es gibt den sexy Eishockeyspieler und die super kluge Streberin. Alles nicht neu, alles schon mal irgendwo vielleicht schon mal gehört, gelesen, gesehen. Aber muss ja nicht verkehrt sein, weil man irgendwie, man weiß, welcher Spaß da auf einen zukommt. Aber natürlich ist es irgendwie auch immer cool, wenn man dem Ganzen, hast du eben völlig richtig gesagt, nochmal so einen neuen Drive geben kann. Aber ich hadere ähnlich wie du. Also mit dem blonden trojanischen Pferd, das mag ich übrigens sehr, das Bild. Das trojanische Pferd wird in meinem Kopf jetzt nie wieder eine schwarze Mähne haben.
Das ist
nie
jetzt wieder. Immer den De Laurentiis.
Richtig. Ach, es ist halt, Es ist halt auch so, dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich bei meinen Notizen, ich habe ja fleißig mitgeschrieben, so wir haben 8 Folgen und zu Beginn ist es ja völlig klar, es gehen 2 Figuren eine Fake-Beziehung ein. Beide haben jeweils eine sehr nachvollziehbare und gute Motivation, warum sie das tun.
Ja.
Und wir wissen aber, natürlich werdet ihr euch ineinander verlieben.
Klar.
Aber zack, Hälfte der Serie, Folge 4, ist die Geschichte eigentlich auserzählt. Also in Folge 4 ist der Deal, den die beiden eingehen, obsolet.
Ja.
Also Garrett hat die Prüfung bestanden. Hannah hat endlich das Interesse von Justin. Und in Folge 5 kommen die zusammen. Also nichts mehr mit Fake-Beziehung, sondern dann it's real. Dann sind die ein echtes Paar. Und dann hatte ich das Gefühl, habe ich mir nämlich aufgeschrieben, irgendwie Tonalität? Fragezeichen. Also auf einmal finde ich, ab der Hälfte dieser Serie nimmt die ganze Erzählung schlägt eine andere Richtung ein.
Ja.
Dann gibt es ja auch noch eine Folge, in der Hannah und Garrett so gut wie gar nicht vorkommen.
Yes.
Da sind sie eher Nebenfiguren, weil Dean, also das blonde trojanische Pferd, Dean und Ellie ist die beste Freundin von Hannah, die haben eine geheime Affäre, aber wir als Zuschauende merken auch, da liegt Knistern in der Luft, da ist mehr drin. Im Internet haben sie schon gespoilert, ja, dass wohl die zweite Staffel sich um Dean und Ellie drehen wird. Und du hast es ja zu Beginn gesagt, die Autorin der Romanvorlage, namentlich ist das übrigens Elle Kennedy, die hat ja ein ganzes Universum geschaffen.
Ja.
Die hat sehr viele Bücher geschrieben und in den Büchern gibt es sehr viele Figuren. Und das heißt, jede Staffel könnte sich auf ein anderes Paar als Hauptfiguren fokussieren. Ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite vermisst man dann vielleicht auch die man in der ersten Staffel liebgewonnen hat. Also es ist ganz viel drin, aber ich dachte auch irgendwie, also wenn man off-campus mit einem Satz pitchen müsste, mit einem Satz, der berühmte Elevator-Pitch, fällt mir persönlich schwer, weil in dieser Staffel mit ihren 8 Folgen im Grunde werden 2 Geschichten erzählt, finde ich.
Ja. Absolut, sehr, sehr, sehr klug analysiert und beschrieben. Dieser Rom-Com-Pitch, kluge Streberin, Musikschülerin und Star des Hockey-Teams gehen eine Fake-Beziehung ein, um ihre Ziele zu erreichen und verlieben sich dabei dann ineinander. Geht genau bis zur Mitte und ab dann geht es um die Frage, wie sehr definieren dich deine Traumata? Und kannst du dich davon befreien? Bist du unweigerlich dein Trauma? Kannst du dich davon lösen? Darum geht es für mich in der zweiten Hälfte. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das smart ist. Und ich sage nochmal trojanisches Pferd, weil du verkaufst, die Leute denken, sie kriegen das, was in der ersten Hälfte passiert. Und zwar bis zum Ende. Und stattdessen, und dann bist du absolut invested und du bist total dabei. Na, so. Und du willst, dass die sich am Ende kriegen. Jetzt kriegen sie sich nicht am Ende, sondern in der Mitte. Ja, du guckst ja trotzdem weiter. Und dann geht es plötzlich um die Frage, wie man seine Traumata aufarbeitet und wie man da durchkommt. Und die zwei großen Themen sind, du kannst es überwinden, du bist nicht davon definiert, dass dir das passiert ist, im Falle von Hannah. Und im Falle von Garrett eben, du bist nicht dein Vater, du musst nicht so sein wie er. Und der dritte Punkt, die Lösung ist, reden. Rede mit deinen Menschen, let them in. Reden hilft, gerade unter den Boys, ist der Punkt, reden hilft. Hannah ist ja schon weiter, die hat Therapie hinter sich etc. So, ne? Aber trotzdem die Frage von, es holt mich immer wieder ein. Ich bin eben doch noch nicht ganz darüber, ich habe es noch nicht ganz geschafft, das zu verarbeiten. Und ein großer Aspekt auch immer noch dieses, das Opfer fühlt sich schuldig, obwohl es selber nichts falsch gemacht hat. Ein ganz großes Thema, gerade im Bereich Vergewaltigung. Immer der ganz schlimme Teil daran, dass dann den Frauen Vorwürfe gemacht wird oder Schuld zugewiesen wird, dass sie irgendwas falsch gemacht hätten und deshalb ist ihnen das passiert. Katastrophal, furchtbar. Das ist auch noch ein Teil, den Hannah schafft, dank einer ganz tollen, ganz tollen Moment mit ihrer Mutter.
Oh ja, ja. Oh ja, das Telefonat. Oh, ich liebe diese Szene groß.
Ja, da war ich auch richtig. Da hatte ich die Tränen. Das war richtig, ja. richtig toll.
Das stimmt.
Das war wahnsinnig toll.
Ja.
Und das Gefühl ist, und für Garrett vor allem, Männer, redet über eure Gefühle. Das Logan ist dein bester Kumpel und der weiß noch nicht mal, dass dein Vater gewalttätig war. Mhm. Kein Vorwurf, dass er bisher nicht drüber reden konnte, aber gerade Männern zu sagen, redet über eure Gefühle. Es hilft. Lasst andere Teil eurer Gefühlswelt werden. Und das sind gewaltige Themen. Und jetzt sage ich nochmal 36 Millionen Views. Mhm. Und vielleicht hätten 36 Millionen Menschen sich diese, da sind ja positive Messages hinter, dass die wären vielleicht nie erreicht worden. Und deswegen nochmal trojanisches Pferd. Das ist, weil du das zu Anfang auch gesagt hast, am Anfang, und das war, deswegen war ich auch die ersten vier Folgen wesentlich more pissed, dachte ich, du kannst nicht Vergewaltigung und gehäusliche Gewalt nur benutzen als Motor und es nicht ernst nehmen. Dann wird es die ganze zweite Hälfte ernst genommen und dann habe ich mir gedacht, ist das smart? Ist das wirklich smart zu sagen, ich benutze das Vehikel, um etwas zu verpacken, weil blöd gesagt, also ich, jetzt ein bisschen provokant formuliert, wenn du möchtest, dass du hast eine Message zum Thema, du kannst Traumata überwinden, hier ist ein Weg, den ich dir aufzeigen möchte, liebe zuschauende Person. Wenn du sagst, das ist eine Serie, da geht es 8 Folgen lang darum, um dieses Trauma, Hürden, Menschen haben Hürden. Das möchte man sich da nicht abends auf der Couch angucken, wenn man das vielleicht schon in seinem Leben hat und das Leben ist anstrengend. Und so kriegst du es wie so ein Floß, das sich trägt und du kannst es darauf dann besser an dich ranlassen, so dass du die positive Message bekommen kannst. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu. Also ja, so
ja.
Habe ich gedacht. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine?
Ja, das hast du sehr gut erklärt. Und jetzt schwimme ich noch mehr in meiner Antwort, die ich dir, glaube ich, immer noch schuldig bin, als du mich gefragt hast, Anne, wie hat es dir denn gefallen?
Ja.
Ich bin ganz, wirklich ganz, in mir toben ambivalente Gefühle, weil ich finde nicht, dass es eine schlechte Serie ist. Ich finde aber auch nicht, dass es eine rundum gute Serie ist, weiß ich nicht, weil ich irgendwie, vielleicht ist das aber auch von mir, ne, dass ich dazu verkopft bin, aber ich finde wirklich diese schweren Themen, Vergewaltigung und häusliche Gewalt, sie werden als dramaturgischer Motor genommen. Jetzt hast du gerade sehr klug und nachvollziehbar erläutert, wie geschickt das von den Macherinnen, sind zwei Showrunnerinnen, die diese Serie auf der Grundlage des Romans entwickelt haben, wie geschickt das gemacht wird, dass wir die ersten 4 Folgen das durchaus klischeebehaftete College-Rom-Com-Setting haben und dann haben hoffentlich ein paar Zuschauer angebissen und ab Folge 5 werden die schweren Themen verhandelt. Ich bin so unentschlossen, ob ich das Gefühl habe für mich, dass diese beiden Klopper-Traumata, wirklich ganz, ganz schwere Kost, ob die ausreichend, ob die vollumfänglich behandelt wurden mit der nötigen Sorgfalt und Achtsamkeit. Also da bin ich unentschlossen. Jetzt hast du mir gerade total klug erklärt, dass ein Lösungsvorschlag, den diese Serie macht, ist, Jungs, redet über eure Gefühle. Und für Frauen, denen dieses schreckliche Erlebnis einer Vergewaltigung, die das durchstehen mussten, dass sie nicht für den Rest ihres Lebens definieren muss und darf und dass sie keine Schuld tragen. Das sind super gute, positive Messages. Aber du hörst, wie es in mir arbeitet.
Ja. Es ist, ja, darf ich da vielleicht noch ergänzen, auch die Tatsache, dass der Song am Ende, den sie dann der Welt zeigt, ist nicht über Heartbreak, Breakup, Love, Lost Love, Not Finding Love, etc., sondern ich bin immer noch das Mädchen, das ich war, bevor mir dieses schlimme Ereignis passiert ist. Und dieses Überwinden dessen, was ich nicht erwartet hatte. Also hätte ich in Folge 4 ja niemals gesagt, sondern ja, okay, gut, jetzt ist sie in ihn verliebt. Dann kommt noch mal ein Breakup, ungefähr um Folge 6 rum. Dann kann sie daraus den Song schreiben. Am Ende kommen sie wieder zusammen und sie gewinnt, weil sie halt mit dem Breakup von ihm diesen Heartbreak-Song schreiben konnte. Das hatte ich antizipiert. Ist gebrochen worden. Dazu muss ich schon mal sagen, sehr extrem die Erwartungshaltung innerhalb eines Rom-Com-Genres gebrochen.
Ja,
das ist schon,
das stimmt.
Also da muss ich schon sagen, ne, Chapeau. Hätte ich im Leben nicht erwartet während der ersten 4 Folgen. Das finde ich schon bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob... Ich kann dir die Frage, glaube ich, nicht beantworten, ob es zu unsorgsam behandelt wurde oder nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt von, was auch ein Thema war, ist dieses, man ist im College, viele der Beziehungen, die man führt, sind dann doch oberflächlich. Und es geht aber darum zu erkennen, dass es um Tiefe geht in Freundinnenschaften. Und die entsteht eben, indem man sich zeigt. Und sich verletzlich macht. Natürlich sowas Heftiges äußert man auch nicht, weil man Angst hat, dass das was Schlechtes bedeutet für die Beziehungen, die man da führt. Stattdessen ist es aber vertiefend und verbindend. Und ob es in dem Sinne nicht mehr auf dieser, also die Behandlung dieses Themas auf dieser Ebene stattfindet. Es geht nicht darum, ist der Täter wirklich, ne, warum ist der nicht verurteilt worden? Warum ist das da alles so abgelaufen? Sondern es geht um einen sehr spezifischen Abschnitt im Leben, einen spezifischen Abschnitt in der Zeitleiste, wenn einem diese Art von Traumata passieren. Und zwar einen hinteren Abschnitt. Da liegt das schon hinter dir. Ne? Auch Garrett wird ja nicht mehr heute von seinem Vater geschlagen. Also es geht um einen sehr spezifischen Teil. Es geht um, es ist, und wie behandelst du das gerade, wenn du in einer Zeitspanne im Leben bist, die so College ist und nicht, wo viel auf Oberflächlichkeit auch noch beruht. Und du auch erst noch lernst, wie man wirklich Beziehungen aufbaut und Tiefe herstellt und sich vulnerabel zeigt. Also ich glaube, in dem Sinne ist es schon gut gemacht. Vielleicht hätte eine Folge gefehlt, in der man nochmal, aber ich weiß da noch nicht, hätte man eine Folge machen sollen, in der man in die Vergangenheit gegangen wäre und man hätte Logan und Jules auch gesehen mit ihrer alkoholkranken Mutter, man hätte Garrett gesehen und Hannah, dann hätte ich gesagt, ist jetzt auch erwartbar, dass ich jetzt eine Folge in die Vergangenheit gehe und muss mir das alles einmal in Anführungsstrichen, aber jetzt sehe ich das auch alles, dann reproduzierst du auf die Bilder. Das ist ja auch eine große Diskussion, diese Art von Traumata bildlich zu reproduzieren, weil auch das sendest du in die Köpfe der Zuschauenden. Hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht gut gefunden. Also es ist...
Nee, vermisse ich auch gar nicht. Also die Folge, die du jetzt gerade skizziert hast, vermisse ich gar nicht.
Das nicht.
Hätte ich nicht gebraucht. Gut, dass sie es nicht gemacht haben, meiner Meinung.
Ich glaube, ich muss da noch... Ich habe das Gefühl, dass ich weiß das vielleicht erst nach einiger Zeit.
Lisa, kommen wir jetzt gerade hier live on air.
Ja.
Kommen wir hier gerade durch an unsere Analyse zu dem Schluss, dass Off-Campus eine sehr gute Serie ist. Ist das so?
Ich habe...
Warum trauen wir uns das nicht, das so zu labeln?
Ja, weil ich glaube, das
sind
ist
wir
nicht...
So verhalten?
Also ich hätte da noch eine Szene, die ich gerne anführen würde. Und zwar...
Bitte.
Alles, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist das Grundsätzliche, die Absicht. Das ist so ein bisschen das Skelett, das man sich vorher überlegt, wenn man eine Serie konstruiert. Na? Wenn das nicht gut ist und nicht funktioniert und eben auch sowas wie, boah, ich überlege mir, ich mache die Rom-Com nur bis zur Mitte und dann gehe ich über in diesem Rein. Das überlegt man sich vorher, das ist kein Zufall. Das konzipiert man so.
Das ist kein Zufall.
Auf der Ebene sage ich, es ist kein Zufall. So. Surprise, it's actually a job. So. So, also ich glaube, auf der Seite würde ich sagen, hat mich überrascht, habe ich so noch nicht gesehen. Applaus. auch, dass sie hinten raus eben diesen Song dann über dieses Ich werde nicht davon definiert, dass mir das passiert ist, schreibt. Und dass sie auch den auch dann nicht gewinnt. Auch das finde ich halt super.
Ja, stimmt.
Sie gewinnt dann
nämlich
nicht. Zweiter
Platz.
Sie wird Zweite. Und ihre Eltern sagen halt, let us take care of you. Ja. So, weil sie halt auch denkt, sie müsste das alles, weil sie halt ein Schuldthema hat um dieses Trauma, was ihr dann genommen wird von ihrer Mutter. Was für mich die eine absolute Kernszene ist dieser ganzen Serie.
Sehr, sehr
so
gut.
Wie es für mich eine Kernszene ist, dass Garrett Logan sich gegenübersetzt und sagt, ich muss dir jetzt endlich mal ein paar Sachen sagen, was ich noch nie gemacht habe. So, ne? Und diese Erkenntnis von, ich spiele Hockey für meinen Friend Logan und für die anderen und es geht ums Team. Also I'm doing it for the guy on the right. So, das ist aber auf einer, ich sag jetzt mal, auf der gebauten Ebene der Serie. Ich finde, in der Umsetzung gibt es ganz viel, was ich nicht besonders, also ich finde es nicht immer gut gemacht.
Oh.
Dann, also umgesetzt.
Oh, tell me.
Zum Beispiel, also, die kommen ja am Ende von Folge 4 zusammen.
Mhm.
So. Und zwar, endlich scheint der Plan aufzugehen. Hannah kriegt diese Einladung, kommt vorbei, meine Roommates sind nicht da von, wie ist er? Jordan, Josh, ich fall auch schon.
Justin.
Es war der Joke, den Garrett natürlich auch immer macht, immer so zu tun, als wüsste nicht, wie der Konkurrenz-Dude heißt. Justin, so, it worked. Damn. So, Justin. Und sie hat eben aufgrund ihres Traumas, kann sie keinen Orgasmus bekommen, wenn sie mit einem Mann Sex hat. Und das belastet sie und das möchte sie gerne lösen, bevor sie zu Justin geht, weil es geht darum, Sex zu haben, obviously. So. Also überlegt sie sich, ich vertraue Garrett, ich bitte Garrett, mir damit zu helfen, er soll mir einen Orgasmus verschaffen, damit ich, also ich muss das überwinden. Und mein Problem hier, warum ich das nicht kann, liegt an meinem Trauma. Also muss ich ihm das jetzt erzählen. So.
Mhm.
Und ich saß da und dachte so, what is happening? Weil sie hat dieses Moment so, oh, er ruft mich, fragt jetzt für heute Abend, oh, ich kann ja keinen Orgasmus kriegen, auch so ein bisschen, das wussten wir nicht, das taucht jetzt so auf, aus dem Nichts. Okay, also sie konnte nicht kommen, wenn sie sich vorgestellt hat beim Masturbieren, dass sie Sex hat mit Justin und dann ist der Garrett zwischengefunkt, aber das habe ich nicht verstanden, als sie hat ein generelles Problem damit zu kommen, wenn sie Sex mit einem Mann hat. So, das heißt, für mich war so, that's new information. Das verstehe ich in dem Moment und alles in derselben Szene noch so, oh, ich glaube, meine Lösung ist, Garrett muss mir einen Orgasmus verpassen, okay. Oh, dann muss ich ihm aber von meinem Trauma erzählen. Und dann passiert das alles innerhalb von 2 Minuten. Ich war so, no, 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 no. Das ist alles, das ist so kannst, also, ui. Ich habe wirklich da gestanden und dachte, gesessen und dachte so, das ist nicht gut gemacht. Also, weißt du, welchen Moment ich meine?
Ja, ja.
Ich habe gesagt, das kann man so nicht. Das hätte man anders vorbauen müssen. Das hätte man auseinanderziehen müssen. Sie hätte sich das überlegen müssen. Für mich war es auch so, ich habe jetzt 3 Folgen gesehen und sie vertraut ihm so sehr, dass sie ihm das erzählt und noch nicht mal Ellie weiß es. Also ich saß da, war so, nein. So. Und das ist, ich finde ja per se die Idee gut.
Mhm.
Ich finde die Idee gut zu sagen, sie hat Probleme, sich so fallen zu lassen und zu kommen bei einem Mann. Aufgrund ihres Traumas, total verständlich. Dass sie das belastet, total verständlich. Dass sie das natürlich gerne nicht hätte, wenn sie mit Justin das erste Mal Sex hat, auch verständlich. Bau es, mach daraus einen Arc, mach daraus einen Bogen und nicht, wir ballern das alles in eine Szene und ich stand da so und war so, nein! Und das meine ich mit Machart. Die Idee finde ich gut. Die Umsetzung, also die Idee ist eine gute Eins, finde ich, Und die Umsetzung ist so eine 4-.
Oh, okay, ja. Hilft es dir, keine Ahnung, habe ich im Internet gelesen, ich weiß nicht, ob das die Erklärung dafür ist, für die schlechte Machart, die du gerade analysiert hast. Ursprünglich war die erste Staffel auf 10 Episoden angesetzt. Ich weiß nicht die Gründe, aber es wurden dann, wie wir wissen, 8. Vielleicht ist das ein Teil der Erklärung.
Gut, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin da die Headwriterin und ich konzipiere das alles auf 10 Folgen.
Mhm.
Und so stelle ich mir das jetzt mal vor. Und nach einem halben Jahr kommt jemand und sagt so, Budget Cut. Du musst hier leider, Katz, du musst hier leider 2 Folgen verlieren. Das wird, dann ist das ein super GAU. Ist richtig scheiße.
Ja.
Gut, das würde einiges erklären. Das fühlt sich ein bisschen danach an.
Mhm.
Komm, wir packen das alles in eine Szene statt. Das ist eigentlich der Entwicklungsbogen von mindestens mal einer halben Folge, wenn nicht einer ganzen. Okay. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, haben sie hier vielleicht noch eine Folge verloren. Weil schätzungsweise der Midpoint war immer der Midpoint. Also es war immer klar, dass dann halt nach 5 Folgen sie sich finden. Das heißt, schätzungsweise hat man aus 5 Folgen 4 gemacht und dann nochmal aus 5 Folgen 4. Vielleicht gab es eine Folge, in der es nur um die Traumata ging. Vielleicht gab es die Backstory-Folge. Dann hat man die weggenommen. Ja, aber weißt du, interessanter Hinweis, danke dafür.
Sehr gerne.
Weißt du, was ich meine mit, ist es eine gute Serie? Ich würde sagen, da war die Ideen, ja, Macharten oft, weiß ich nicht. Es gab auch so ein paar Szenen, da habe ich schon gedacht, oh, die sind aber jetzt besonders Klischee inszeniert. Schwankte auch so. Es gab so manche Szenen von der Tonalität, da war ich wirklich so, huiuiui, aber hartes College-Film-Klischee und gar nicht originell. Und dann gab es so Momente wie, Garrett geht zu Dean und will quasi einen Rat dafür, wie er jetzt dafür sorgen kann, dass Hannah einen Orgasmus hat und es ihr dabei gut geht. Und plötzlich ist da so ein krasser Consent-Talk, mega positiv von Dean.
Aber wo? Und du bist so, oh. Im Kraftraum. Wo halt Dudes miteinander reden.
Wo Dudes halt miteinander reden. Aber das ist geil, weil es ist ja gebrochen. Da war ich ja jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ne? Das fand ich dann schon wieder gut. Nur andere Szenen waren dann halt doch das Klischee. Also zum Beispiel diese Party, auf die sie dann geht. Und dann ging es darum, du musst boyhot sein. Und ich dachte, es hilft nicht, wenn sie sagt, wenn man darüber redet, wie scheiße das ist. Und dann ist sie am Ende halt trotzdem Bunny. Also
ja.
Das hätte man ja also da auch machen können. So, sie zieht das an und sagt, das bin ich nicht. Und kommt halt in einem Hasenkostüm, weil sie sagt, ich bin immer noch ein Bunny. Also, aber nein, natürlich, aber dann findet dich Justin ja nicht gut. Und es ist alles so ein bisschen, naja, also, keine Ahnung. Es ist so schwer. Deswegen, vielleicht müssen wir ja gar nicht die Frage beantworten, ob es eine gute Serie ist oder nicht. Vielleicht tun wir uns ja damit gar keinen Gefallen, sondern wir sagen differenziert, das fanden wir gut und das fanden wir nicht so gut.
Mhm.
Und vielleicht ist das ja genug. Aber vielleicht brauchen wir nicht so ein Gesamturteil.
Finde ich gut. Lasse ich mich gerne drauf ein.
Anne. Schnelle Frage. Schaust du eine zweite Staffel?
Ja, klar.
Ah, okay, siehst du?
Du nicht?
Ja, klar, ich auch. Ja, weil ich Ellie und Dean
ja, natürlich.
Sehr mag. Ich finde, Ellie ist eine mega Figur.
Natürlich.
Ellie ist my favorite.
Yes.
Also,
mein too. Na ja, natürlich gucken
das
wir die zweite
sie halt
Staffel.
Auch well done.
Ja.
Sehr gut, nicht bei den Nebencharakteren nicht so aufgepasst beim Besetzen, sondern Ellie ist eine top Besetzung.
Absolut.
Ja, so.
Ja.
Ja.
Habe ich eigentlich schon was zu meinem Zitat gesagt? Nee, ne?
Nee, noch gar nicht. Bitte, bitte. Ja.
What if I'm broken? Das ist, das sagt Hannah zu Garrett, als sie ihm erzählt von ihrer, ich nenne es jetzt mal mit dem dramaturgischen Fachterminus, die Backstory-Wound. Und das ist für mich zentral für, da haben wir jetzt wirklich, ich schiebe das jetzt nur noch nach, da haben wir jetzt wirklich schon sehr differenziert drüber gesprochen, dieses Vergewaltigung als dramaturgischer Motor, als Backstory-Wound, ist das adäquat, achtsam und sorgsam umgesetzt, aber what if I'm broken, also diese Angst, die dahinter steht und dieses ehrliche Empfinden dahinter, das hat mich schon sehr erreicht, dass diese Figur diese Angst fühlen muss und wie die Serie damit umgeht, haben wir jetzt schon sehr lange drüber gesprochen und ich bin immer noch hin und her gerissen, wie ich Off-Campus finden soll, wirklich. Ich bin immer noch hin und her gerissen. Ah, schwierig.
Ja, es ist und bleibt schwierig. Ich habe auch einfach noch die große Frage dahinter. Es ist jetzt ja die zweite Hockey-Serie, die massiv eingeschlagen hat.
Mhm.
Heated Rivalry ist ja noch nicht lange her jetzt, ne? Also wir sind jetzt ja im Sommer.
Da haben wir übrigens auch schon drüber gesprochen.
Exakt.
Hört gerne mal rein.
Haben wir, genau. Ich war erst irritiert bei dem Thema, da sind, also nein, was heißt irritiert, nochmal anders. Es passiert es öfteren mal, dass etwas Themenverwandtes zweimal in sehr naher Zeit produziert wird. Manchmal liegt sowas in der Luft in der Branche, also es passiert schon mal. Jetzt sind es also zwei Hockey-Serien. So. Und ich habe mich schon gefragt, ob dieser große Erfolg, also wenn man die jetzt, der Vergleich, der zwingt sich ja auf. Also man denkt natürlich schon drüber nach, wie war es bei Heated Rivalry, ist es auch Rom-Com? Eine andere Prämisse, ne? Also die zwei Hockeyspieler aus gegnerischen Teams verlieben sich ineinander. So, und es geht viel darum, dass Schwulsein in der Hockey-Welt immer noch nicht geht. Leider. So. Das ist eine andere Prämisse. Trotzdem ist es die Welt des Hockey. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, ob Off Campus auch auf dieser Welle jetzt, also quasi auf dem Rücken von Heated Rivalry, so den Push bekommen hat. Dass die Leute alle total steil gegangen sind für Heated Rivalry und kaum aushalten, wann kommt die zweite Staffel. Und jetzt kann man die so in der Mitte eine andere Hockey-Serie dazwischen packen. Da geht es auch um Liebe. Es ist halt nicht so originell, weil das hatten wir schon etabliert. Der Rom-Com-Teil ist sehr, doch sehr, sehr nah an schon gesehen. Der Different-Teil, den haben wir auch herausgearbeitet, kommt in der zweiten Hälfte. Und wie das Ganze strukturiert ist jetzt. Das habe ich mich schon auch gefragt. Also hätte es so einen Erfolg jetzt für Off-Campus gegeben, ohne Heated Rivalry, das origineller ist und jetzt wie so eine Art, es gibt dann so ein paar Jahre, in denen sind halt alle total auf Hockey-Romcoms. Sowas gibt's ja mal. Also wird da jetzt die Welle mitgesurft? Das habe ich mich schon gefragt. Einfach aufgrund dessen, dass ich zu Beginn gedacht habe, 36 Millionen Views, really? Also, so, weil da im Sinne, so viel wäre, so gut ist es halt jetzt auch nicht gemacht oder so viel besser oder dass ich denke so, wow, okay, alles klar, das ist ja einfach hier, also.
Aber ist ja auch spannend, weil es sind ja beides Romanvorlagen.
Ja.
Gewesen.
Das ist auch richtig,
also es sind beides Romanadaptionen. Beide Serien basieren auf Romanen.
Ja. Das passiert ja dann auch in der Literatur noch mehr. Das ist ein bestimmtes Genre und dann gibt es ein Subgenre und dann gibt es da viel, viel schneller, viel, viel mehr Geschichten, die alle ungefähr dieselbe Prämisse haben und dann immer mit so einem Twist ein bisschen anders. Das heißt, das wundert mich nicht, dass es Heated Rivalry und die Off-Campus-Welt beides jetzt in solchen reinen Universen, in diesem Subgenre der Rom-Com gibt. Das wundert mich gar nicht, dass zwei davon gemacht werden. Eigentlich dann auch schon wieder nicht, weil wenn dann einmal jemand diesen Bereich irgendwie sieht, dann kann es durchaus passieren, dass dann noch jemand anders die Idee hatte. Wir werden es nicht wissen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Off-Campus-Erfolg auch auf Heated Rivalry zurückgeht.
Aber um jetzt mal eine Lanze für Off-Campus zu brechen.
Ja, bitte.
Ich persönlich finde, dass in Off-Campus viel mehr und viel glaubwürdigere Eishockey-Szenen drin vorkommen.
Das stimmt.
Das ist mir aufgefallen. Ich finde, da wird mehr Eishockey gespielt und das sieht auch irgendwie für mein ästhetisches, visuelles Empfinden, sieht das irgendwie echter aus. Echter und besser aus als in Heated Rivalry.
Das stimmt. Das würde ich auch sagen. Heated Rivalry hatte ja auch dieses extreme Thema mit den Zeitsprüngen, ne?
Ach Gott.
Die haben ja über Jahre erzählt, diese erste Staffel. Und das hat schon zur Folge, dass viel in Montagen erzählt wurde und viel Eishockey-Szenen. Das heißt, viel der Eishockey-Szenen waren auch einfach in so Montagen verwurscht.
Ja.
So. Also von daher, das ist auch ein Ding. Interessant natürlich auch, kurzer Einwurf, dass dieses Nebencharaktere-Ding in diesem Subgenre der Young Adult Rom-Com-Welt wohl offensichtlich ein Ding ist, weil Heated Rivalry hat ja sogar eine ganze Folge, die um die zwei Nebencharaktere ging. Und hier Folge 6 ging es ja dann auch um Ellie und Dean, ne? Also sogar mit so einem Sprung zu auch wieder so, ne, Flashback, was übrigens parallel geschah.
Ja.
Das fand ich auch interessant, dass das hier auch stattfindet.
Mhm.
Das liegt wohl daran, dass auch bei Heated Rivalry und hier war es auch so, die Liebesgeschichte von Ellie und Dean passiert eigentlich erst ab Buch 3, Band 3 bei Off Campus. Und es wird dann eingeflochten. Also in den Büchern ist es ein Liebespaar nach dem anderen. Und hier wird eben diese eine Folge dann genommen, um schon mal die Charaktere so vorzubauen, dass sie dann auch die nächste Staffel tragen können. Ne? Also daher ist es das die naheliegende Lösung, wie man es erzählerisch löst, so. Oder auch das, weiß ich nicht, Zufall, I don't know. Aber diese Parallelen waren schon, ja, sind schon interessant. Ich fände es ja, vielleicht sitzen wir auch in einem halben Jahr und dann besprechen wir die dritte Rom-Com-Hockey-Serie.
Ja, du, warum nicht? Also, wir wären bereit.
Wir sind ja jetzt drin im Thema.
Ja, voll. Also, ja, voll. Ne? Apropos drin im Thema, fand ich auch interessant, ja. Jules, die ist ja so die Hofberichterstatterin dieses College-Eishockeys, mhm. die ja irgendwie immer das Handy für den Livestream gezückt hat und immer am Spielfeldrand sitzt und jedes Spiel kommentiert und auch über Klatsch und Tratsch informiert ist. Die gab es wohl im Roman so nicht. Und das war wohl eine dramaturgische Entscheidung, diese Figur einzubauen, um Eishockey für die Zuschauenden, die von Eishockey keine Ahnung haben, erklärbar zu machen. Dann, dass man eine Figur hat, die quasi in ihrer Funktion als College-Eishockey-Berichterstatterin so en passant dann auch dem unwissenden Zuschauenden ein bisschen Eishockey erklärt. Idee finde ich gut. Frage an dich. Hat Jules dir irgendwie Eishockey erklärt? Weißt du jetzt mehr über Eishockey als vorher?
Nein.
Ich auch nicht.
Nein. Also sie war ja die Kommentatorin so ein bisschen
ja.
für das Spiel. Und statt den klassischen Stadionkommentator zu nehmen, finde ich das schon gut. Aber Jules hat für mich jetzt nicht so viel, also nicht auf die Art und Weise kommentiert, dass ich dachte, ach so, das ist hier Defense, das ist whatever. Nein. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das so nötig ist, weil der Puck muss ins Netz, ne? Also.
Ja, was mich interessieren würde, also das habe ich auch, das habe ich instinktiv verstanden, dass der Puck ins Tor muss, so. Ja. Aber was mich bei Eishockey wirklich interessieren würde und vielleicht, die ihr uns zuhört, wisst ihr das, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns auf Instagram, weil ich würde es wirklich gerne verstehen. Lisa, beim Eishockey, das ist ja, ich sag mal, ein recht körperbetonter Sport.
Ja.
Es ist im besten Sinne ein Kontaktsport, ne? Ist nicht wie Schach oder wie Tennis, so. Das ist ein Kontaktsport. Wann ist bei Eishockey eigentlich so ein,
ja, ein Foul,
Bodychecken ne? Foul und wann nicht?
Gefühlt gar nicht.
Ich sehe da keinen Unterschied.
Ja.
Ist das nur, wenn irgendwie Knochen bricht oder was komisch absteht oder es blutet oder so? Ist das das Kriterium?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist länger her, dass ich beim Eishockey war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Du warst schon mal beim Eishockey? Ich war noch nie beim Eishockey.
Ja, die Kölner Haie sind ein Eishockey-Team.
Cool. Aber warum warst du da?
Weil damals, Anekdote, ich war in einem Leichtathletikverein und es gab über den Trainer Karten. Wir saßen ganz oben, wirklich letzte Reihe unterm Dach. Also ich habe den Puck nicht okay. erkannt unten auf dem Feld. Ja, ich trage Brille, aber mein Gott, konnte ich ihn nicht sehen. Da gibt es aber den großen Würfel oben in der Mitte. Gute Stimmung, Kölnerheim macht immer gute Stimmung. Also kann ich empfehlen. Mhm. Ist aber 20 Jahre her, von daher. Und danach bin ich nicht mehr beim Eishockey gewesen, von daher. Oder doch nochmal, Moment, doch, ich habe die
Du warst zweimal beim Eishockey?
Das zweite Mal 2011 bei den Penguins, Pittsburgh Penguins in Pittsburgh.
Den Pittsburgh Penguins.
Den Pittsburgh Penguins.
I love it.
Ja, Cindy, die neue Freundin von Garretts Vater, ist Penguins-Fan. Und meinte, ja, yeah, that's a problem, we have to change that. Und habe ich gedacht, oh, go Penguins, weil ich da einmal war. So, ne? Gab es, glaube ich, auch irgendwie Ermäßigung für die Studis gegenüber, so am Campus.
Du, aber so ist das, Lisa, so ist das. Ich war bei College American Football.
Ja.
Once a Bruin, always a Bruin. Ja, also das ist, wenn man einmal da war, ist man forever. Ich bin Bruins-Fan und du bist Penguins-Fan. So ist es halt, so funktioniert es.
So funktioniert es. Ja? Jetzt ist das wohl so. das dazu noch. Gut, Anne, hast du noch was oder sind wir?
Ich bin mit Off Campus und Ende. Für die heutige Folge, ich bin I'm done.
Ebenso. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. wie immer gerne Feedback in unsere Richtung. Unsere Instagram-Kanäle sind unten in den Shownotes. Genauso unsere E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse. Abonniert gerne den Podcast, verteilt viele, viele Sterne an uns, liked die Glocke oder klickt die Glocke oder wie sich das alles nennt, jedenfalls.
Ihr wisst, wie es geht. Ihr wisst, wie es geht.
Ihr wisst, wie es geht, damit ihr immer wisst, wenn die nächste Folge rauskommt. Spoiler, in 2 Wochen. Weil wir immer in 2 Wochen wieder da sind.
Richtig.
Außer es ist Sommerpause, aber es ist gerade nicht Sommerpause.
Nein. In 2 Wochen sind wir wieder da. Lisa, ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Talk.
Ich mich auch.
Wenn es wieder heißt, schon gesehen. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.